Gut, der Vortrag heute Abend hat das Thema Menschenrechte und Außenpolitik, eine gewaltträchtige Angelegenheit. Ich möchte einsteigen mit Beispielen von dem, wie man das Menschenrecht in der Außenpolitik immer so dargeboten bekommt, wenn man von der Öffentlichkeit davon mitbekommt. Öffentlichkeit meine ich Zeitungen, Radio, Fernsehen, die öffentlichen Meinungen eben. Da gibt es jetzt seit geraumer Zeit zwei große Schlagzeilen. Da ist zum einen die Gewalt in Syrien. Da fliegen Raketen in zwei Richtungen. Einerseits vom Assad und seinen Leuten gegen die Oppositionellen und umgekehrt. Seit Anfang von diesem Konflikt gab es die Auffassung, der Assad, was macht er? Der schießt auf sein Volk. Und mit diesem Urteil wurde ihm die Rechtmäßigkeit seines Tuns abgesprochen, wurde gesagt, der ist böse, der verstößt gegen den höheren Wert, nämlich den Schutz der Zivilisten. Seine Gewalt wurde damit für illegitim erklärt. Mittlerweile ist es in Deutschland aber durchaus auch so, dass die Gewalt der anderen Seite, der Oppositionellen, durchaus kritisch gesehen wird. Auch da hört man ständig davon, dass deren Raketen auch nicht nur Assad und Regierungseinrichtungen treffen, sondern eben auch die Zivilbevölkerung. Auch deren Gewalt wird damit kritisiert. Ist der eine Schauplatz. Ein paar Kilometer entfernt gibt es den Konfliktherd Israel und die Palästinenser. Auch da fliegen Raketen in zwei Richtungen. Einerseits von Israel Richtung Gazastreifen und andererseits vom Gazastreifen Richtung Israel, zumindest bis vor einer guten Woche. Was die Gewalt dort unten anbelangt, die wird natürlich auch von auswärts beurteilt. Die wird jetzt durchaus unterschiedlich beurteilt. Gibt es einerseits die Urteile der deutschen Politik, von Frau Merkel etwa. Dazu gab es ein Zitat in der Süddeutschen, das möchte ich vorlesen. Da heißt es, Angela Merkel stellte sich in einer Erklärung ihres Sprechers hinter Israel. Israel hat das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung in angemessener Weise zu schützen. Verantwortlich für den erneuten Ausbruch der Gewalt seien die Palästinenser. Es ist also eine ganz klare Parteilichkeit, die da an den Tag gelegt wird. Das heißt, die Gewalt von Israel ist legitim, ist geboten, ist zum Schutz der Bevölkerung da. Umgekehrt, die Gewalt der Palästinenser, jetzt der Hamas, ist illegitime Gewalt, ist die Gewalt von Aggressoren. Gibt es dazu auch noch ganz andere Auffassungen, etwa vom ägyptischen Präsident Mursi oder der türkischen Politik? Auch dazu ein paar Zitate. Ägypten sagt dazu, Präsident Mursi warf Israel einen unverhüllten Angriff auf die Menschlichkeit vor. Weiteres Zitat, der türkische Außenminister Ahmet Davutoğlu hat die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Und ein letztes Zitat, Israel ist ein terroristischer Staat, zitierten türkische Medien den Regierungschef am Montag bei einer Konferenz in Istanbul. Also was die Seite Ägyptens und der Türkei anbelangt, muss man sagen, ganz anders als Frau Merkel, sagen die jetzt, dass Israel unmoralisch handelt. Umgekehrt, die angegriffen werden, sind die Palästinenser, die sich da verteidigen. Was hat man da vor sich? Man hat denselben Sachverhalt vor sich, auf den sich in dem Fall sowohl Deutschland als auch Ägypten und die Türkei beziehen. Man hat auch denselben Beurteilungsmaßstab vor sich, nämlich ein höherer Wert, ein Menschenrecht, das Gebot, die Zivilbevölkerung zu schützen, nicht mit Raketen zu bewerfen. Und was kommt raus? Was für ein Schluss wird gezogen? Eine völlig gegensätzliche Beurteilung von eben dieser Lage. So, jetzt möchte ich einen Schritt zurücktreten und der Frage nachgehen, was das Menschenrecht in der Außenpolitik, was das Menschenrecht in der Diplomatie eigentlich ist. Bemerkt wird das Menschenrecht in der Außenpolitik zumeist dann, wie auch jetzt in meinen Zitaten, wenn es irgendwo kracht, wenn irgendwo ein Krieg stattfindet. Aber ich möchte zeigen, wie das Menschenrecht in der Außenpolitik weit, lange bevor es irgendwo kracht, zum Einsatz kommt, wie es mitten im Frieden seine Rolle spielt, eine Rolle, die alles andere als friedfertig und dem Wohle der Menschen zugetan ist, sondern eben, wie der Titel es auch sagt, eine gewaltträchtige Angelegenheit ist. Das möchte ich begründen. Zur Orientierung, die Gliederung schaut folgendermaßen aus. Ich will einsteigen damit, dass ich erläutere, inwiefern das Menschenrecht in der Diplomatie eine grenzenlose Zuständigkeitserklärung ist. Ich will dann weitermachen damit, dass ich ausführen will, inwiefern in dieser Zuständigkeitserklärung von einem Staat bereits ein Vorbehalt gegenüber einer fremden Souveränität drinsteckt. Ich werde daran anschließend ausführen, wie der Alltag der Einmischung ausschaut, der Alltag der Einmischung in Bezug auf einen Staat, von dem man sagt, der verstößt gegen das Menschenrecht. Dann kommt mein Punkt, der sich befassen wird mit dem Anspruch, der damit aufgemacht ist. Wenn ein Staat einen anderen Staat verurteilt und sagt, er verstößt gegen das Menschenrecht, dann setzt er damit einen Anspruch in die Welt, auch in Bezug auf andere Staaten, dass die nämlich sein Urteil anerkennen sollen. Mein letzter Punkt wird sich damit befassen, was es für die Durchsetzung des Menschenrechts eigentlich braucht. Im Ankündiger stand drin, dass wir uns auch befassen wollen mit den Urteilen, die es einerseits von Seiten der Öffentlichkeit in Bezug auf das Menschenrecht in der Außenpolitik gibt und andererseits auch von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International beispielsweise. Jetzt habe ich den Vortrag schon mehrmals gehalten. Es hat sich gezeigt, dass dieser erste Teil eigentlich genug Stoff schon hergibt, auch für eine Diskussion. Das muss man heute abwarten, wir sind nicht so viele. Vielleicht kommen wir auch zum zweiten Teil, dann würde ich ihn nachreichen. Oder wir kommen in der Diskussion noch drauf. Also das würde ich dann einfach abhängig machen davon, wie viel Stoff wir zu diskutieren haben. Was das Diskutieren anbelangt, ist natürlich heute Abend, wie immer, wenn wir eine Veranstaltung machen, ist so, dass alles zur Diskussion gestellt ist. Das heißt, wenn jemand einen Einwand hat, einen Widerspruch, kann er den gerne bringen. Wenn er was nicht verstanden hat oder Nachfragen hat, soll er die einfach stellen. Also das Menschenrecht in der Diplomatie, seine grenzenlose Zuständigkeitserklärung. Was bedeutet es, wenn ein Staat einem anderen Staat die Frage stellt, ob der sich an die Menschenrechte hält? Über die Menschenrechte reden und mit den Menschenrechten rechten, das machen alle Menschen. Das machen die ganzen Bürger die ganze Zeit moralisch. In dem Sinne, dass sie sich überlegen, na das Menschenrecht, das braucht es doch fürs Wohl der Menschen. Wenn es irgendwo Leuten schlecht geht, ihnen die Behandlung, die der Staat ihnen zukommen lässt, schlecht bekommt, heißt es, es ist ein schlechter Staat, der verstößt gegen das Menschenrecht. Wenn die Politik urteilt mit dem Menschenrecht, dann muss man sagen, wenn man sich die deutsche Politik anschaut, da passt das Menschenrecht zu dem Anspruch, den Deutschland hat. Es ist der Anspruch eines Staates, der von sich sagt, mich geht's an, wie es anderswo auf der Welt zugeht. Ich bin nicht einfach zuständig für das Treiben auf meiner Scholle hier bei mir zu Lande, zu Hause, sondern mich geht's an, wie andere Staaten mit ihrem Volk umgehen, wie dort regiert wird. Mit Menschen, in Menschenrecht, ja, da wird ein Anspruch aufgemacht, ein Anspruch, in dem drinsteckt, wie weit die eigene Zuständigkeit reicht, nämlich so weit, wie es Menschen gibt, also menschheitsweit oder weltweit. Die andere Seite von dieser Zuständigkeitserklärung ist die, dass damit dem Staat, den man sich vorknöpft, den man sich genau anschaut, den man gegebenenfalls kritisiert, dass man dem damit dessen Alleinzuständigkeit fürs Regieren bestreitet. Dass man dem sagt, du bist gar nicht allein dafür zuständig, wie du mit deinen Leuten etwa umgehst. Wenn man sich jetzt fragt, was ist jetzt daran bitte schon der Hammer? So, naja. Ein Staat, der so auftritt, der greift nicht im Namen seines Interesses irgendeinen anderen Staat an. Da könnte man sagen, na gut, wenn er im Namen seines Interesses einen anderen Staat angreift, könnte der sagen, was geht's mich an? Der mag seine Interessen haben, ich habe andere, so what? Nein, der greift im Namen aller Menschen den anderen Staat an, und zwar in dem, was dessen gewissermaßen Allerheiligstes ist, was dessen Souveränität ausmacht. Souveränität heißt, dessen Alleinzuständigkeit dafür, danach zu schauen, wie der ganze gesellschaftliche Verkehr bei ihm abläuft, was recht ist, was nicht recht ist. Wenn man sagt, aller Menschen, ja, im Namen aller Menschen soll dort rechtens regiert werden, kann man sich ja mal fragen, gut, welcher Menschen eigentlich? Im Namen welcher Menschen wird irgendwo anders eingesprochen, wenn im Namen des Menschenrechts eingesprochen wird? Ist da gedacht an die Lohnabhängigen? Ist da gedacht an die, die unter einer Brücke schlafen? Ist da gedacht an Unternehmer, an Kapitalisten? Nee. Die Menschen, die in kapitalistischen Gesellschaften rumlaufen, sind Leute mit sehr unterschiedlichen Mitteln, sind Leute mit sehr gegensätzlichen Zwecken. Mit die Menschen, da wird sich auf eine Fiktion bezogen, auf eine Absehung von dem, wie jeder Mensch, wie es ihn gibt, wie er geht und steht, wie er rumläuft. Es wird ein Maßstab damit angelegt, von dem gesagt wird, dieser Maßstab, der gilt auch für den anderen Staat. Der hat auch für den anderen Staat zu gelten, schärfer gesagt. Ein Staat, der mit dem Menschenrecht an einen anderen Rand tritt, der beansprucht damit erstens mal die Oberaufsicht über die Machtausübung und mit Menschen, wie gesagt, weltweit. Und die andere Seite, er bestreitet damit anderen Staaten deren Hoheit. Er bestreitet ihnen also die Souveränität über deren Menschen und damit bestreitet er ihnen den Zugriff auf die Ressource, die sie haben, nämlich ihr Volk. Souveränität besteht ja gerade darin, dass der Staat selber die höchste Instanz ist über Recht und Unrecht, dass er bei sich daheim seiner Gesellschaft die Lebensumstände aufherrscht, sagt, welche Verkehrsformen bei ihm gelten. Und das macht er freilich so, wie er meint, dass es für ihn nützlich ist, dass es nationalen Erfolg bewirken möge. Ja, und das reicht von der Wirtschaftsweise bis zur Weise der Ermächtigung der Politik. Das ist angegriffen, wenn ein Staat an einen anderen Rand tritt mit dem Menschenrecht. Das ist zumindest mal unter einen Vorbehalt gestellt. Damit bin ich auch beim zweiten Teil. Ein Staat wie Deutschland, habe ich gesagt, hat das Interesse, nicht nur bei sich daheim, sondern weltweit zu schauen, wie sich andere Staaten aufführen. Ob deren politökonomische Verfasstheit dem entspricht, wie sie sich's vorstellen. Sie gehen mit anderen Staaten, nehmen wir als Beispiel Russland, Vertragsverhältnisse ein. Die Grundlage davon ist, dass der deutsche Staat den russischen anerkennt. Er anerkennt ihn und damit ist die Grundlage dafür geschaffen, dass er sagt, okay, du bist auch ein souveräner Staat, du bist einer, mit dem kann ich Vertragsverhältnisse eingehen, mit dem gehe ich auch in eine Wirtschaftsbeziehung, es gibt Handelsdelegationen, die hin und her geschickt werden. Und dann, vor 2 Wochen, was war da? Neben der ganzen Wirtschaft und dem, wie die Staaten eben ihre Beziehung miteinander unterhalten, reist die Merkel nach Russland, trifft Putin und andere und sagt, ja, bei euch mit den Menschenrechten steht es ja nicht gerade zum Besten, wie ihr mit Pussy Riot umgeht, denen 2 Jahre Straflager aufbürdet. Das finden wir nicht in Ordnung, das ist doch ein Verstoß gegen das Menschenrecht. Da wurden von der Merkel oppositionelle Sängerinnen, eben Pussy Riot, zum Anlass genommen, dort mal einen Menschenrechtsvorwurf zu lancieren. Was diese Sängerinnen dafür geeignet machte, war das, dass sie halt oppositionelle, herrschaftskritische Sängerinnen sind. Und da wurde gesagt zu dem Umgang mit ihnen, das ist eine Menschenrechtsverletzung. dass man so an den Staat Russland rantritt, neben der Wirtschaftspolitik, neben dem partnerschaftlichen Verhältnis und dem Energieabkommen und, hat viel damit zu tun, dass dieser Staat dem Deutschen als unhandlich gilt. Dass man sagt, oh, der ist aber eigenmächtig. Aber jetzt will ich der Frage mal genauer nachgehen. Die Anerkennungswürdigkeit eines anderen Staates, was liefert dafür eigentlich das Maß? Die Wirtschaftsbeziehung, die Frage, was kommt da raus, die kann es nicht sein. Wenn man sich überlegt, Import-Export-Tabellen etwa, die werden angestellt die ganze Zeit. Aber was messen die? Die messen eben, wie erfolgreich die wirtschaftliche Benutzung des anderen Staats ausfällt, beziehungsweise wie wenig erfolgreich. Sowas wird da festgehalten. Was nie dabei rauskommt, ist, inwieweit dieser Staat Anerkennung genießen kann oder nicht. Da kommt es auf was anderes an. Da kommt es ganz entscheidend auf das an, was sich Stand der Beziehungen nennt. Es kommt darauf an, wie die Beziehungen zu dem Staat ausschauen, und da ist es nicht selten so, dass auch ausgesprochen rigide Herrschaften, Herrschaften, die nicht gerade als Hort des Menschenrechts gelten, dass die von anderen Staaten unterstützt werden. Als Beispiel USA, Saudi-Arabien. USA und Saudi-Arabien haben ein gutes Verhältnis, auch wenn Saudi-Arabien ganz klar, was das Menschenrecht anbelangt und was andere Staaten und die öffentliche Meinung in Bezug auf den saudischen Umgang mit dem Volk anbelangt, da sagen, oh, da liegt aber vieles im Argen. Wenn aber von den USA mal eine Kritik geäußert wurde in letzter Zeit an Saudi-Arabien, dann ging die vielmehr in diese Richtung. Staat, guck du mal, dass du deine Leute mehr unter Kontrolle bekommst. Pass mal auf, dass sich dort nicht etwa Terrornetzwerke, Al-Qaidas und solche Vereine bilden können. Das ist was anderes, als zu sagen, halt mal nicht so sehr den Deckel drauf. Es ist mehr das Gegenteil. Ja? Mehr bespitzeln, mehr überwachen. Ein anderer Fall. Die USA und der Irak. Früher wurde der Irak jahrzehntelang vom Westen, auch insbesondere von den USA, militärisch unterstützt. Dann gab es mehrere Kriege gegen den Irak, wurde bombardiert, die Herrschaft wurde ausgewechselt, ohne dass sich an dem Umgang damals von Saddam Hussein mit seinem Volk irgendetwas geändert hat. So wurde der Irak von einem Bündnispartner der USA zu so einem, ja, zu einem Schurkenstaat, so nannte man den. Der Grund dafür, dass die USA mit diesem Staat ein Problem bekam, der liegt nicht darin, dass der Staat irgendwo die Leute besonders kujoniert hätte. Der Grund liegt im Anspruch. Zum Irak zurück. Da war es so, der Saddam Hussein war lange Zeit für die USA durchaus nützlich, und zwar gegen den Iran. Da wurde er unterstützt mit Waffen, und und über diese Unterstützung wurde der Irak potenter, wurde mächtiger, hat sich eine Eigenmächtigkeit rausgenommen, nämlich einen Krieg gegen Kuwait, eine Eroberung von Kuwait, hat viele, viele Dollars eingenommen, die sogenannten Petrodollars für das verkaufte Öl, und sich was rausgenommen, nämlich dort in dieser Region die vorherrschende Macht zu werden. Das hat den USA nun überhaupt nicht mehr gepasst. Das war ein Widerspruch zu dem, was sie an Ordnungsvorstellungen für diese Region hatten. Und damit hat er sich sehr unbeliebt gemacht, so unbeliebt, dass es dann zum Krieg kam. Also, andere Staaten, die sollen ihre Interessen denen der Weltmacht USA unterordnen. Sie sollen sich für die Weltmacht nützlich machen, sie sollen keine Eigenmächtigkeiten sich rausnehmen. Es ist nicht so, dass das Menschenrecht an irgendeiner Stelle der Leitfaden der Außenpolitik wäre, weil es das Menschenrecht überhaupt nicht gibt als etwas, dem Staat vorausgesetzt ist. sondern es ist der Stand der Beziehungen, der darüber entscheidet, wann und wo Menschenrechtsverletzungen wie überhaupt benannt werden oder dass man überhaupt sagt, naja, dieser Umgang ist eine Menschenrechtsverletzung. Je nachdem, wie es um den Stand der Beziehungen bestellt ist, weisen die Diplomaten immer sehr wohl dosiert auf Verstöße hin in Sachen freies Meinen, in Sachen Wahlbetrug oder nicht, in Sachen freie Glaubensausübung und so weiter. Die ganze Zeit führen alle Staaten Tabellen, ja? Tabellen mit dem Maßstab Menschenrecht. Da halten sie fest, wie sich andere Staaten betragen. Und die fallen mal ziemlich fundamental kritisch aus, wie im Fall des Iran. Da heißt es, der Iran, ja, der gehört diplomatisch und wirtschaftlich isoliert, der gehört militärisch bedrängt. Warum? Weil er sich der US-Ordnung entgegenstellt. Die Kritik fällt mal gemischt aus, wie im Falle Chinas. China ist einerseits ein nützlicher und wichtiger Partner, andererseits darüber auch ein sehr potenter Konkurrent geworden. Also gehört er immer wieder mal ermahnt. Ja. Und mal fällt die Kritik des anderen Staates eher so beiläufig aus. Das gibt es bei befreundeten Staaten. Da könnte man sich ja wundern, warum kritisieren sich eigentlich auch befreundete Staaten mit dem Menschenrecht? Erstmal ein Stoff zu der Sache. Am Beispiel der Beziehung von Deutschland und den USA. Jahr für Jahr gibt es von den USA einen sogenannten Bericht zur Lage der Religionsfreiheit. In diesem Bericht halten die USA den Deutschen ihren Umgang mit Scientology vor. Da heißt es, ihr Deutschen, bei euch gilt Scientology als Sekte, die haben hier nur eingeschränkte Rechte. Das ist ein Verstoß gegen die freie Religionsausübung. Ja, und umgekehrt ist mir auch nicht gerade auf den Mund gefallen. Umgekehrt, Zitat, bedauert die Europäische Union zutiefst die Hinrichtung des Afroamerikaners Troy Davis in den USA. Die EU habe mehrfach gefordert, die Todesstrafe angesichts ernster und überwältigender Zweifel an dem Schuldspruch des 42-Jährigen nicht zu vollstrecken, sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in Brüssel. So, also die verschiedenen Staaten, die suchen die ganze Zeit Verstöße beieinander, die notieren die, halten die fest. Der Maßstab dabei ist für sie sehr einfach. Ich bin doch ein Staat, der ordentlich regiert. Also ist ja wohl alles, was davon abweicht, was dem nicht entspricht, ist das schon mal kritikabel. Also, wenn die Menschenrechtsfrage aufgemacht wird, dann wird die Anerkennung, die ein anderer souverän genießt, einerseits, solange es nicht zum Krieg kommt, durchaus bestätigt, aber sie wird unter einen Vorbehalt gestellt, sie wird unter eine Bedingung gestellt. Da wird der andere Staat aufgefordert, in dieser oder jener Hinsicht seine Politik zu überdenken. Da heißt es, der andere Staat, der möge sich da und dort, zum Beispiel was die freie Religionsausübung anbelangt, reformieren. Das heißt natürlich, dass bei aller Einmischung der fremde Souverän angesprochen wird, als einer, der auch dafür zuständig ist, der sich auch selber darum kümmern soll. Das meine ich, da wird auch ein Stück weit die Anerkennung durchaus noch bestätigt, auch wenn sie gleichzeitig unter einen Vorbehalt gestellt ist. Aber diese Lage kann freilich eskalieren. Sie eskaliert dann, wenn die Menschenrechtsfrage nicht mehr neben die Realpolitik, neben die wirtschaftlichen Beziehungen und so weiter tritt, sondern wenn es heißt, der Staat selber in seiner ganzen Verfasstheit ist ein einziger Verstoß gegen das Menschenrecht. Wenn sowas gesagt wird, dann steht es für eine neue Qualität in der Beziehung zu diesem Staat, dann wird dessen Souveränität selber für unerträglich befunden.